Lob und Dank sei dem Herrn. Ich werde heute Nachmittag mit gedämpfter Stimme sprechen müssen, weil mir heute Vormittag mit meinem Herzen ein wenig Not bereitet wurde. Es kann sich kaum jemand vorstellen, was es bedeutet, laufend dem Klimawechsel, dem Zeitunterschied, den Nachtflügen unterworfen zu sein. Und dann noch, wie Paulus sagt, die Sorge um die Gemeinde bei Tag und bei Nacht. Ich habe das, was uns von Gott hinterlassen wurde, sehr ernst genommen. Für mich ist es das Wichtigste, dass es überhaupt auf Erden geben kann. Denn hier geht es nicht um vorübergehende Entscheidungen. Hier geht es um die göttliche Entscheidung, die er schon in Ewigkeit getroffen und in Ewigkeit zur Ausführung bringt. Und es geht darum, dass wir ein Teil dessen sind, ein Teil der Gemeinde, der Brautgemeinde, die in Ewigkeit mit ihm und bei ihm sein wird. Wir haben es heute neu durch die Taufhandlung bezeugt bekommen, dass Menschen einfach den Namen des Herrn bewusst annehmen und ihn dann auch tragen und für ihn einstehen. Nicht nur mit oberflächlichen Worten, wo der Name des Herrn vielleicht am Platze ist nach ihrer Meinung, sondern da, wo er hingehört. Da ich gerade unsere geliebte grauhaarige Schwester sehe, die ihre Vision oder ihr Gesicht uns heute Morgen dort draußen erzählte, musste ich an zwei Bibelstellen denken, schon vorher, und werde jetzt noch einmal daran erinnert. Das erste Wort finden wir gleich in 1. Mose, dann vielleicht im 3. Kapitel. Da war der Baum des Lebens. Und nach der Übertretung wurden die Menschen aus dem Paradiese getan. Und es heißt, damit sie nicht vom Baum des Lebens nehmen und dann ewig leben, dann hätten sie nämlich ewiges Leben in der Sünde und im Getrenntsein von Gott gehabt. Und deshalb mussten sie hinausgetan werden. Wahrscheinlich steht das hier in 1. Mose 3, irgendwo von Vers 20 bis 24 müsste es stehen. Ich bin auch darauf wieder nicht vorbereitet. Ihr wisst, ich komme genau wie ihr. 22. Und Gott, der Herr, sagte: Der Mensch ist jetzt ja geworden wie unser einer, insofern er Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baume des Lebens nimmt und isst und unsterblich wird. Habt ihr das je in dieser krassen Form gelesen? Hätten die in Übertretung gefallenen Menschheit, diese beiden Menschen, Anteil am Baum des Lebens bekommen, ohne Versöhnung, ohne Erlösung, was wäre geworden? Der Mensch hätte ewiges Leben im Getrenntsein von Gott gehabt. Was hätte es einem Menschen genutzt? Ich glaube, da kann man 4. und 3. Fall verwenden. Was hätte es nützen können, wenn man getrennt von Gott ewig leben würde. Ich glaube, das wäre eine Qual in Ewigkeit, die kein Mensch so recht überstehen kann. Und dann, als die Schwester uns sagte, wie sie schon vor über 30 Jahren sah, wie Menschen aus allen Richtungen, allen Völkern, Sprachen und Hautfarben kamen und dann die Zweige von diesem Baum nahmen. Und ich denke da an zwei Worte aus dem Hesekiel und aus der Offenbarung. Die Blätter werden zur Arznei und zu Heilzwecken sein. Ein Hinweis, wer Anteil hat am Baum des Lebens, der gesundet, der wird heil, dem ist Heil widerfahren, der empfängt ewiges Leben, der ist vom Tode ins Leben hinübergedrungen. Und dann noch das herrliche Wort in Offenbarung 22. Hier steht in Vers 19, und wenn jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am Baume des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben steht. Ja, stellt euch mal solch ein Gerichtsurteil vor. Und Gott ist ja an sein Wort gebunden. Wenn jemand von den Worten dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am Baume des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen. So gefährlich ist es, in dieser Zeit, in der wir leben, speziell das letzte Buch, nämlich die Offenbarung Jesu Christi, in irgendeiner Form nicht zu akzeptieren. Denn dies ist die Zeit, in der die Offenbarung geoffenbart wurde. Und dies ist die Zeit, wo Menschen ihre Entscheidung treffen müssen. Ich kann mich daran erinnern, die Kirchengeschichte berichtet's ja, welch einen inneren Kampf der größte Mann Deutschlands hatte, Martin Luther, um die Offenbarung überhaupt in die Bibel mit aufzunehmen. Welch einen Kampf er auszustehen hatte, weil er einfach sagte, wer soll damit was anfangen können? Das ist ja unmöglich, dass dieser Text in die Bibel getan wird. Die Zeit der Offenbarung war noch nicht da. Wie ich gestern Abend sagte, es war der Anfang der Reformation, nicht das Ende. Es war eingeleitet worden und es ist eine fortschreitende Wiedererstattung. Nicht nur Reformation, sondern Zurückerstattung alles dessen, was Gott am Anfang in die Gemeinde hineingelegt hat. Und ich sage euch auch, warum der erhöhte Herr solch eine ernste Mahnung an das Ende dieses heiligen und nochmal heiligen Buches gesetzt hat. Siebenmal steht in Offenbarung 2 und 3 dem Engel der Gemeinde schreibe. Siebenmal steht aber auch, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baume des Lebens, der im Paradiese Gottes steht. Das ist schon die erste Verheißung an das Gemeindezeitalter zu Ephesus. Wem wurden die Verheißungen gegeben? den Überwindern. Wer sind die Überwinder? Alle die, die nicht nur gläubig geworden sind, sondern zu ihrer Zeit den göttlichen Heilsratschluss und die von Gott gesandten Boten erkannt und aufgenommen haben und die Botschaft aus ihrem Munde hörten und sie mit einem Amen bekräftigten. Amen. Deshalb steht in Offenbarung 12 geschrieben, sie haben ihn, den Feind, den Ankläger der Brüder, überwunden um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Es gab einen, der uns geliebt hat und gehorsam war, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um uns aus dem Bereich des Feindes in das Reich des Sohnes der Liebe hinein zu versetzen. Und was war sein Ziel? Die Menschheit vom Baum der Erkenntnis, auf den sie sich alle stürzen, der nur den Tod bringt, hinwegzuziehen und sie zum Baum des Lebens zu bringen, um die Worte des Lebens zu hören. Denn nur durch den Glauben an ihn empfangen wir ewiges Leben. Hier sehen wir speziell in der Offenbarung, wie von Matthäus 1 bis Juda, dem letzten Brief, nicht gezeigt, Jesus Christus als Menschensohn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und die Bibel sagt es hier selber in Offenbarung 1, Vers 20, was das Geheimnis der 7 Sterne betrifft, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, so wie die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Die eine neutestamentliche Gemeinde geht durch diese 7 Epochen hindurch und wir glauben ohne jeglichen Abstrich und ohne Wenn und Aber, dass Gott einen letzten, einen 7. Engel, einen Boten hatte, und zwar in seiner Hand, Amen. Der nicht in der Hand einer Organisation war, nicht in der Hand einer Missionsgesellschaft, sondern in der Rechten des erhöhten Herrn. Und deshalb musste und konnte er die göttliche Botschaft bringen. Er hatte keine andere Wahl. Er war dazu in diese Welt hineingeboren worden, um den göttlichen Zweck, zu dem er hier war, zu erfüllen und Genüge zu tun. Glaubt ihr es alle? Amen. Ich glaube es von ganzem Herzen. Und je mehr wir darüber nachdenken und es auch schätzen, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, hier nicht einen Menschen zu verherrlichen, sondern Gott alle Ehre zu geben, aber demütig anzuerkennen, dass der Herr von Anfang an durch Menschenmund geredet hat. Es gibt ja Leute, die einfach sagen, Mose war doch nur ein Mensch und die Propheten, alle die hier die Heilige Schrift geschrieben haben, waren nur Menschen. Ja, wer hat denn behauptet, dass sie Engel waren? Ich doch nicht. Ich habe noch nicht gehört, dass es irgendjemand behauptet hat. Aber was sagt die Heilige Schrift? Heilige Männer vom Heiligen Geist durchdrungen, haben von Gott ausgeredet, und das von Gott Geredete ist aufgeschrieben worden. Und deshalb konnte Paulus schreiben, ihr habt das Wort, das wir euch verkündigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen, was es auch in der Tat ist. Amen. Gottes Wort konnte einst durch eine Eselin gesprochen werden, als Biljam auf seinem unheilsvollen Wege war und kein Mensch ihn aufhalten konnte, bemächtigte sich der Herr eine Eselin und sprach mit Menschenstimme zu diesem Manne, der den Weg Gottes verpasst und die Sache Gottes nicht erkannt hatte. Gott kann nehmen, wen er will, und tun, was ihm gefällt, ohne einen einzigen Menschen zu fragen. Gleich in Offenbarung 1, Vers 1 steht ja in so herrlicher Weise geschrieben, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was ihm bälde geschehen muss. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Nicht den Schriftgelehrten, nicht denen, die das Wort deuteten, sondern von Gott aus erwählten, für diesen bestimmten Auftrag zur Seite genommenen und dazu bestimmten Männern. Und wie wir es auch von Mose wissen, er war zunächst ein Mann, der dachte, er könnte es tun, und dann ging er enttäuscht zurück und musste 40 Jahre verstreichen lassen, bis die Zeit Gottes gekommen war. Jesus sagt, eure Zeit ist alle Wege, meine Stunde aber ist noch nicht gekommen. Auch wir warten auf das mächtige Wirken Gottes. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr uns nichts schuldig bleiben wird. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich aus dem Munde Bruder Brenhims das gewaltige Ereignis und Erlebnis aus dem Juni 33 höre, als ihm dort mit mächtiger Stimme zugerufen wurde, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen muss, gesandt. Ich glaube von Herzen, dass es wahr ist. Amen. Ich glaube nicht, dass dieser Gottesmann uns belogen hat. Ich glaube, dass Gott nur die Wahrheit bestätigt und sonst nichts. Und Gott hat die Wahrheit bestätigt, wie bei keinem anderen. Tote wurden auferweckt, Blindgeborene wurden sehend, Lahme wurden gehend, Menschen, die vom Krebs zerfressen waren, wurden geheilt. Aber das alles würde uns nicht genügen, wenn nicht nach all den Zeichen, die Gott gegeben hat, auch die Stimme gefolgt wäre. Denn wie war es in den Tagen Moses? Die Zeichen kamen und dann die Aufforderung, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Nicht nur Wunder und Zeichen, das haben viele andere dann übernommen Und da der Glaube in der Menschheit groß war, konnte irgendjemand kommen und weitermachen, denn die Atmosphäre war dazu bereits vorbereitet worden. Es ging um die göttliche Botschaft. Wenn wir an dieser Stelle nicht immer diese Namen erwähnen, dann darf ich all denen, die vielleicht innerlich Bedenken darüber empfinden, Folgendes zu meiner Entlastung sagen. Wir betreuen durch die Herausgabe der Predigten Bruder Brenhams in vielen Sprachen das Volk Gottes und legen allein dadurch ein so kräftiges Zeugnis ab, wofür wir eintreten, um dass wir einen direkten Anteil an der Sache Gottes in diesen Tagen haben. Amen. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass wir uns hier auf den Lehrstuhl Moses setzen und ich werde den Tag in Brüssel nie vergessen, war es im Jahre 76, als wir dort diese große internationale Konferenz hatten. Und siehe da, es kamen in der Tat Brüder mit einem solchen Berg Predigten nach vorne und haben sie auf das Podium gelegt. Und ich traute meinen Augen nicht, ich sah es zum ersten Mal. Bruder Russ, der hier auf der Plattform sitzt, war auch da. Und manche andere, die wissen, was danach kam. Plötzlich, als ob in meinem Herzen eine Schallplatte abläuft, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten gesetzt. Und das wurde immer stärker und immer stärker. Ich weiß nicht, ob ich es ihm nicht sogar zwischendurch angedeutet und gesagt hatte. Ich musste die Stelle selber erst im Matthäus-Evangelium suchen. Aber da wurde geblättert, eins nach dem anderen. Der Prophet sagt und der Prophet sagt und der Prophet sagte. Und es wurde aus jeder Predigt etwas aus dem Zusammenhang gerissen und in den Zusammenhang gebracht, den man selber irgendwie angefertigt hatte. Und was da in mir vor sich ging, kann sich kein Mensch vorstellen. Bruder Brenhams sagte, drei Dinge dürfen nicht getan werden. Das Wort darf nicht irgendwo platziert werden, sondern da, wo es hingehört. Und es darf nicht gedeutet werden. Es muss in seiner Erfüllung beobachtet werden. Amen. Ihr wisst doch diese drei Dinge sicherlich besser, als ich sie im Moment hier namentlich nennen kann. Aber als dann meine Zeit kam, musste ich vorlesen, was vorzulesen war. In den Tagen Jesu saßen die Schriftgelehrten auf dem Lehrstuhl Moses. Moses hat gesagt und Moses hat gesagt. Und dann kam der Herr und sagte, Moses war es, der von mir gesprochen hat. Und in der Tat, Mose hatte ja gesagt, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Auf den sollt ihr hören. Jede Seele, die nicht auf ihn hört, wird ausgerottet werden. Was musste der Herr ihnen sagen? Wenn ihr Moses erkannt hättet, dann hättet ihr auch mich erkannt. Und dann sagten sie noch, ja, Abraham ist unser Vater. Dann war es natürlich zu spät. Da sagte er, euer Vater ist der Teufel. Ehe Abraham wart, bin ich. Das gefiel ihnen gar nicht, denn dem Leibe nach war er ja gerade über 30, sah aus wie 50. Und Er konnte sagen, ehe Abraham ward, bin ich. Ihr Lieben, wir sitzen hier nicht auf dem Lehrstuhl eines Propheten, um einseitig eine Sache zu betonen. Wir stehen hier und befinden uns hier vor dem Angesicht Gottes, um eine ausgewogene Verkündigung dem Volke Gottes zuteil werden zu lassen, um den ganzen Heilsratschluss Gottes zu verkündigen. Und dazu hat Gott bis zum heutigen Tage Gnade geschenkt und wird es bis ans Ende tun. Wie sehne ich mich danach, dass wir eine offene Tür bekommen, um über Funk und TV, was immer es sein mag, in die Häuser der Völker zu dringen, um diese göttliche Botschaft ihnen nahe zu bringen. Da mag es wahrscheinlich keinen geben, so hoffe ich, der bei sich selber denkt, ja, ist das denn so wichtig? Wichtiger als Essen und Trinken, wichtiger als alles Irdische und Vergängliche ist die Herausrufung der Brautgemeinde vor der Wiederkunft Jesu Christi. Die Sache Gottes ist das Wichtigste, das es auf Erden gibt. Und wer diese Sache zweitrangig behandelt oder lässig betreibt, der ist nicht wert, an ihr zu stehen. Wir sollen feurig sein, dem Herrn zu dienen bereit. Elf, was ist das alles? Da haben wir angeschrieben, um uns zu antworten, ob wir einen Zutritt bekommen, mit unserer Verkündigung auch an die Öffentlichkeit zu treten. 11 Fernsehanstalten. Mal sehen, was daraus wird. Und wenn sie alle absagen, dann sage ich euch heute, würde es mich in meinem Glauben noch mehr bestärken als alles andere. Und ich sage euch auch warum. Denn dann öffnet Gott den Weg direkt zum Satelliten, dass wir nach oben oder von oben hereinkommen, ohne dass wir irgendwo anzuklopfen haben. Unser Gott macht auch da einen Weg, wo gar kein Weg ist. Stimmt's oder nicht? Als das Volk Israel herausgeführt wurde und das Rote Meer da irgendwie im Wege stand, stellte sich sehr schnell heraus, dass Gott einen Weg bahnen kann, wo gar kein Weg war. Und er ließ das Wasser zur Rechten und zur Linken wie Wände stehen. Darüber lachen die Theologen und sagen ganz einfach, das kann nicht sein. Wer erinnert sich daran, als Bruder Brenham eines der Argumente aufgriff, das diese Leute in ihrem Munde führen, denn sie sagen, Moses hat doch die Leute gar nicht da so richtig durch das Rote Meer gebracht, sondern ganz am Ende, wo es schon am Strand war, wo es flach war und Schilf war und so weiter. Und dann sagte Bruder Brenham mit seinem Humor, den ich mir eigentlich wünsche. Bruder Brenham hatte einen ganz gesunden Humor. Und wisst ihr, was er sagte? Dann sehe ich nicht nur ein Wunder, dann sehe ich zwei. Nämlich erstens, dass Gott trotzdem einen Weg gebahnt hat und zweitens, dass er mit so wenig Wasser das ganze Heer Pharaos damit bedecken konnte. Amen! Amen! Ja, so einfach ist die Sache. Nein, wir brauchen uns um nichts zu bekümmern. Gott wird die Widersacher abziehen lassen und wird sich unter seinem Volke das ihm geglaubt und ausgeharrt hat, verherrlichen. Und wir werden nicht zu Schanden werden. Denn alle, die Gott vertrauen, können nicht zu Schanden werden. Da war noch ein Psalmwort, das ich lesen wollte. Und dann noch ein Wort aus dem Propheten Jesaja. Und dann meine ich, sollten wir Gott heute danken. Wir sollten ihm die Anbetung darbringen, wie nie zuvor. Psalm 69, Vers 7. Lass nicht enttäuscht an mir werden, die auf dich hoffen, o Gott, o Herr der Heerscharen. Lass nicht beschämt an mir werden, die dich, Gott Israels, suchen. Aus Psalm 68, Vers 20 und 21. Gepriesen sei der Allherr Tag für Tag. Uns trägt der Gott, der unsere Hilfe ist. Dieser Gott ist uns ein rettender Gott und Gott der Herr weiß Rat auch gegen den Tod. Amen. Er hat ihn nicht gewusst, nicht nur gewusst, er hat ihn in der Sache ausgeführt. Und dann Vers 25. Man hat, o Gott, deinen Festzug gesehen. Nicht den Festzug eines Evangelisten, nicht mit Pauken und Trompeten. Man hat deinen Festzug gesehen. Den Festzug meines Gottes, meines Königs im Heiligtum. Die Propheten haben den Endsieg. Sie haben die letzte Runde, den Festzug unseres Gottes schon gesehen. Im Geiste, als sie im Heiligtum waren, hat Gott ihnen schon gezeigt, dass der letzte Zug ein Festzug, ein Siegeszug sein wird. Man hat, o Gott, deinen Festzug gesehen. Noch nicht einmal den Festzug des siebenten Botschafters. Auch nichts anderes, sondern, wie hier geschrieben steht, man hat, o Gott, deinen Festzug gesehen. Den Festzug meines Gottes, meines Königs, im Heiligtum. Man könnte weiterlesen, Paukenschlage der Jungfrauen und so weiter. Es wird eine Zeit geben, in der die klugen Jungfrauen offenbar werden. Es wird einen kurzen Abschnitt geben, wo das Öl des Geistes zu dem Wort, das uns geschenkt wurde, hinzugetan wird und das in dieses Gesamtgetriebe, das heute manchmal noch so weit zu hören ist, weil Öl fehlt. Ihr wisst ja alle, früher, wenn man mit den Wagen fuhr und sie waren nicht geölt und nicht geschmiert, das hörte man, wer weiß wie weit. Heute hört man noch manches. Aber der Tag wird kommen, wo Gott mit Wohlgefallen alle Mangel Abhilfe schaffen wird, wo eine Salbung nicht nur über viele kommt, die ihre eigenen Wege gehen und große Taten verrichten, sondern wo Auferstehungskraft, lebendig machende göttliche Kraft in die Braut des Lammes hineinkommt und wir mit dem Bräutigam aufs Innigste verbunden werden. Das ist dann der Zeitpunkt, in dem die Klugen sagen werden, gebt uns von eurem Öl. Das könnte nicht gesagt werden, wenn kein Unterschied offenbar werden würde, wenn nicht plötzlich die eine Gruppe ein Geschrei, zuerst ist ein Gesamtgeschrei, in dem alle einbegriffen sind, und plötzlich macht sich Enttäuschung breit. Die Lampen gehen aus. Das Öl ist zu Ende. Gebt uns von eurem Öl. Und da denke ich an Zacharja, Kapitel 4, wo der Ölbehälter über dem goldenen Leuchter ist und wo sieben Gießröhren das Öl aus dem Leuchter, ich meine aus dem Behälter, in den Leuchter hineinführen. Wer wird am Ende das Öl haben? Alle, die begriffen haben, dass Gott seine sieben Sterne, seine sieben Boten in den sieben Gemeindezeitaltern hatte, die eine Verbindung zu Gott bekommen haben, die selber ein Teil dieses goldenen Leuchters, der die Gemeinde darstellt, geworden sind. Ihnen wird das Öl nicht ausgehen. Die anderen, die den Anschluss bei den Krämern suchen, heute kommt der Evangelist, der kramt seine Sache hervor, der andere wieder seine, und dann hört man tatsächlich, geht zu euren Krämern. Aber es gibt eine Schar, die herausgerufen wird, die geht nicht mehr von Krämer zu Krämer und auch nicht mehr von Kram zu Kram, die ist stille geworden in der Gegenwart Gottes, die lässt sich durch keinen Gesalbten der Endzeit beeindrucken, sondern bleibt feststehen im Worte Gottes und in der Gnade. Oh, das möge Gott uns. Und das wird er auch bis ans Ende erhalten. Im Propheten Jesaja stehen einfach ganz herrliche Worte, die ich noch lesen möchte. Und dann muss ich zum Schluss kommen, ob ich will oder nicht. Jesaja Kapitel 46, hier steht in Vers 9, Jesaja 46, Vers 9. Denkt an die früheren Ereignisse oder Geschehnisse oder Weissagungen zurück. Von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Eine Gottheit, der nichts vergleichbar ist. Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und von der Vorzeit das, was noch ungeschehen war. Ich gebiete, mein Ratschluss soll zustande kommen. Amen. Und alles, was mir beliebt, das führe ich aus. Amen. Merkt ihr, am Ende ist es dann nicht mehr ein Prophet und ein Apostel. Am Ende ist es der Herr, der sein Werk mit uns begonnen hat und der es auch zum Abschluss bringen wird. Fassen wir zusammen, was Gott uns an diesem Wochenende vor Augen geführt hat. Es war so mannigfaltig, so herrlich. Wir können einfach sagen, ihr labt unsere Seele mit fetter Speise. Er hat die Durstigen getränkt, die müde gewordenen gestärkt. Die schlaff gewordenen Knie und Hände hat er neu belebt. Ja, das Herz der Verzagten neu getröstet. Was haben wir hervorgehoben seit Mittwochabend schon? Gott tröstet sein Volk aus der Schrift heraus. Deshalb steht in Römer 15 von dem Trost, den die Heilige Schrift uns gewährt. Ist es nur ein Mensch, der uns etwas sagt, dann könnten wir rätseln, ob dem so ist oder nicht. Wenn Gott es gesagt hat, dann ist es und bleibt es. Ja und Amen. Hier spricht er: Ich habe von Anfang an den Ausgang kundgetan und seit der Vorzeit das, was noch ungeschehen war. Ich gebiete, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir beliebt, führe ich aus. Gott sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Nicht nur in der Schöpfung als Jahwe, sondern auch als Jahwe, als griechische Form Jesus, als er auf Erden wandelte. Er gebot dem Wind und er legte sich. Er sprach zu den Wellen: Schweiget, und sie schwiegen. Alles war still. Und sogar die Jünger sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorsam sind? Er war's, ist es und wird es sein, der sagen konnte: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Sprecht bitte nicht von einem zweiten Allgewaltigen. Manche sprechen so von dem Satan, der so viel Macht hat. Satan hat nur so viel Macht, wie wir ihm einräumen. Jesus Christus hat der Schlange den Kopf zertreten. Jesus Christus hat Satan besiegt und den Tod überwunden. Glaubt es mir, auch dem Satan sind seine Grenzen gesetzt. Zuerst wird er ja, wenn wir hinaufgenommen werden, runtergeworfen. Und ehe das tausendjährige Reich beginnt, wird er gebunden und in den Abgrund geworfen. Macht euch keine Sorge über irgendeine Macht Satans. Es ist eine besiegte Macht. Und was ist schon eine besiegte Macht? Ein Reich, das kapitulieren musste, das die Waffen zu strecken hatte. Es gibt nur einen Sieger, und das ist Jesus Christus, der Sieger von Golgatha. Und sein Sieg ist auch unser Sieg. Er hat es ja alles für uns erworben. Ihm wollen wir dafür danken. Ich bekomme all die Dinge gar nicht mehr zusammen, die wir an diesem Wochenende betrachtet haben. Ich habe es in jedem Fall genossen. Und lasst mich noch einmal sagen: Gott hat uns Anteil am Baum des Lebens gegeben, der mitten im Paradiese Gottes steht. Wir haben von den Worten der Weissagung dieses Buches nichts hinweggetan, aber auch nichts hinzugetan. Wie viele haben nicht hinweggetan, aber haben hinzugetan. Und genau das Gleiche, was denen widerfährt, die hinzutun, widerfährt denen, die wegnehmen. Man muss die Sache Gottes so stehen lassen, wie sie steht. Es gibt keinen Menschen, der das Recht hat, das zu ergänzen. Ich denke jetzt eben daran, Es gibt nur eine einzige Predigt, die ich in meinem ganzen Leben gehalten habe, die ich je ganz gehört hätte. Am Freitag war in der Post die Predigt, die ich in Brüssel gehalten habe, ich glaube am 9. April, direkt im Anschluss an Ostern war es wohl hier. Und die hatte ich in Englisch gehalten und sie wurde ins Französische übersetzt. Und ich hatte gestern genau die Hälfte der 26 Seiten gelesen und heute Nacht fast alles und jetzt dann vorher da die letzten drei Seiten in Französisch. Was mir dabei auffiel ist, dass einfach wo immer wir sind, der Geist Gottes schenkt eine Gesamtübersicht. Und es war ebenfalls am Anfang der vergangenen Woche. Da habe ich eine englische Predigt gehört, die habe ich im Jahre 78 irgendwo gehalten. Ich weiß nicht einmal wo. Die hätte ich gestern gehalten haben können. So up to date, so aktuell waren die Dinge, die da gesagt wurden. Ich habe nur sagen können, Herr, wie wunderbar und wie treu bist du. Es ist doch nicht ein Mensch, der irgendwie ein Konzept hat, das er dann zur Ausführung bringt. Nein, es ist Gott, der einen Plan hat, den er zur Ausführung bringt. Und er spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir beliebt, das führe ich aus. Dahinter könnten wir sagen, so spricht der Herr. Er hat es ja gesprochen und so ist es. Würde Bruder Branham heute seine Predigten halten, und da gibt es manche, die sagen, ach, er hätte dieses oder das anders gesagt. Er hätte es genau so gesagt, wie er es gesagt hat. Gott wacht über allem. Auch das, was uns manchmal als ungereimt vorkommt, wird in der von Gott bestimmten Zeit so gereimt sein und so herrlich, dass man vor Staunen nur noch Dank und Anbetung darbringen wird. Aber der Gedanke, den ich mit Brüssel verbinden wollte, war der, da hatte ich erwähnt, dass Bruder Branham über sein Erlebnis berichtet hatte, dass er in einer Vision am 22. Dezember 1962 hatte. Und er nennt es die sieben Donner. Und das war so gewaltig. Und Life Magazine hat darüber berichtet und so weiter und so weiter. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die nicht wissen, worauf er sich da bezieht. Ihr erinnert euch, er sah in einem Gesicht, wie er sich bückte und eine Klette aus seinem Hosenbein ziehen wollte. Und plötzlich war ein ohrenbetäubendes Krachen, sieben aufeinander folgende Detonationen wie Donnerschläge. Und er nennt es ebenfalls x-mal sieben Donner, weil es sieben gewaltige von Krachen und so weiter begleitete Dinge waren. Dann gibt es Brüder, die nehmen eine solche Sache, die mit Offenbarung 10 gar nicht in Verbindung steht, und sagen, ja, hier hat es der Prophet doch gesagt. Ich frage euch, wo hat er gesagt, dass je Life oder Look Magazin oder Aufnahmen von den sieben Donnern aus Offenbarung 10 gemacht worden sind von irgendeinem ungläubigen Fotografen oder von irgendeiner Zeitschrift berichtet worden sind. Seht, worauf es ankommt. Man muss nicht nur die Glocken läuten hören. Man muss auch wissen, wo der Turm steht. Und es unterwinde sich nicht, jeder Lehrer zu sein. Man muss selber von Gott eine Übersicht bekommen haben und vor allen Dingen keine eigenen Ziele verfolgen. Das Schlimme ist, wenn Brüder eigene Ziele verfolgen, dann müssen sie auf biegen oder brechen, biegen und brechen. Und das alles hat Gott uns erspart. Wir brauchen nichts zu biegen und nichts zu brechen, sondern wie der Prophet Jesaja gesagt hat, in Englisch klingt es noch schöner, line upon line, Zeile über Zeile, eins nach dem anderen, alles wird herrlich zusammengefügt und wir sehen einen Gesamtbau vor uns. Allerdings zuerst ein wenig Stückwerk, aber dieses Gesamtstückwerk ergibt dann am Ende etwas Vollkommenes, etwas Ganzes, etwas Abgeschlossenes. Und wir sind jetzt am Ende, wenn wir es ausdrücken sollten, dieses göttlichen Bauwerks, der Vollendung der Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Wenn wir nun gleich zum Gebet nach vorne kommen, lasst uns wirklich von ganzem Herzen darum bitten, dass Gott alle Regierungen, die gesamten Obrigkeiten segnet und im Hinblick darauf, dass das Evangelium noch verkündigt werden soll, lasst uns darum bitten, dass jeder Kurs und besonders der von Mr. Gorbatschow mit dem Gelingen Gottes gekrönt wird. Man hört die pessimistischen politischen Stimmen. Das gehört alles zum Wortwechsel dazu. Macht euch keine Sorgen. Die Stunde Gottes ist da. Und er weiß genau, wann er was durch wen zu tun hat. Und dass über Nacht nicht alles anders werden kann, wissen wir alle. Aber wir sind Gott von Herzen dankbar und wir wünschen, dass in ganz Osteuropa solche Männer den Vorsitz bekommen und dass überall der Verkündigung des Wortes Bahn gegeben und die Türen sich öffnen. Das möge Gott uns geben. Natürlich war ich auch enttäuscht, als ich die große Abbildung sah, wie der Pfaffe dort im weißen Talar heiliges Wasser aus einer heiligen Quelle nahm und dort einen unheiligen Sünder mit einem solch großen Kübel begoss. Und das sollte dann Taufe sein. Das war keine Taufe. Besprengung ist Besprengung. Nassmachen ist Nassmachen. Begießen ist Begießen. Taufe ist Taufe. Diese Dinge registriere ich genauso wie ihr alle auch. Aber ich schaue ein bisschen weiter, nicht nur auf die Schlagzeilen oder auf die Fotos. Ich schaue weiter, dass sich in Verbindung mit dieser Lockerung auch für uns die Gelegenheit ergibt, das geoffenbarte Wort zu tragen und wohl uns, wenn wir von dieser Gelegenheit reichlich Gebrauch machen. Ihm, dem lebendigen Gott sei Dank. Ich habe es irgendwo gesagt. Es gibt kaum einen Staatsmann auf Erden, dem ich gern die Hand drücken möchte. Helmut Schmidt, habe ich sie damals in Zürich auf dem Flughafen gedrückt und mit ihm gesprochen. Aber ich habe eigentlich keinen Drang, mit irgendeinem anderen zusammenzutreffen. Aber es wäre mir ein großes Geschenk, wenn ich eines Tages dem Michael Gorbatschow die Hand von Herzen drücken könnte. Wollen wir beten, dass Gott mit ihm ist und ihn segnet. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Die Zeit ist da und möge er, wie schon gesagt, uns die Gnade schenken. All die Dinge rechts und links stehen und liegen zu lassen und unsere Aufgabe inmitten all dessen, was wirtschaftlich und politisch um uns geschehen mag, das lassen wir rechts und links liegen und nehmen unsere Aufgabe wahr, die die Hauptsache ist und deshalb in der Mitte und im Gleichgewicht bleiben muss und bleiben wird bis ans Ende. Gott spricht, mein Ratschluss soll zustande kommen, was ich mir vorgenommen habe. Das führe ich aus. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und geheiligt werde dein Name und so weiter. Möge er sich verherrlichen und uns alle noch reichlich segnen. In Jesu Namen. Amen.